Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natur 2.0. Diesmal ohne Gast und leider auch ohne Thomas, weil Thomas ist krank. Wir schicken an dieser Stelle also ganz liebe Grüße und gute Besserungswünsche an dich raus, Thomas, und hoffen, dass du bald wieder dabei bist. Um euch aber die Wartezeit ein bisschen zu überbrücken, wird es jetzt hier heute keine komplette Folge geben, sondern ich setze mich jetzt hier ein bisschen hin und wir haben noch eine offene Frage aus der Fragerunde vom letzten Mal. Darauf werde ich eingehen. Ich werde noch eine Art der Woche vorstellen und ein bisschen meine Studie eingehen und einfach noch so ein, zwei andere Sachen erzählen. Das heißt, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, jetzt ausnahmsweise mal nur mir zuzuhören. Und es wird jetzt heute einfach eine kürzere Folge, aber nichtsdestotrotz eine kleine Folge. So, also fangen wir an mit der Frage, die noch übrig geblieben ist. Und zwar hat Dennis gefragt, was bedeutet das EU Restoration Law im besten Fall für die Natur in Europa in der Zukunft? Jetzt müssen wir vielleicht erstmal anfangen, dass diese Verordnung, die der Dennis da anspricht, auf Deutsch heißt die die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. So. Und die ist letztes Jahr verabschiedet worden und hat grundsätzlich erstmal verschiedene Ziele. Das heißt, es ist erstmal eine europäische Richtlinie. Da ist relativ lange auch dran rumgearbeitet worden. Und schlussendlich ist sie dann aber letztes Jahr endlich verabschiedet worden. Tatsächlich hat Deutschland auch für die Richtlinie gestimmt. Es gab ein paar Länder, die haben dagegen gestimmt, aber es hat dann eben ausgereicht, dass die verabschiedet worden ist. Und zwar, was besagt diese Richtlinie jetzt grundsätzlich? Diese Richtlinie stellt fest, dass über 80% der Habitate, also der Lebensräume in Europa, also in der Europäischen Union, grundsätzlich erstmal in einer schlechten Verfassung sind, also in einem schlechten Status sind. Und jetzt sind verschiedene Ziele gesetzt worden und die sollen schrittweise erreicht werden. Bis 2030 zum Beispiel sollen 30% der Fläche in oder der Lebensräume in der Europäischen Union, die eben in einem schlechten Zustand sind, renaturiert werden. Das heißt, sie da in einen besseren, in einen natürlicheren Zustand zurückversetzt werden sollen. Bis 2040 sollen es 60% sein und bis 2050 dann 90%. Und was jetzt hier besonders ist an dieser Richtlinie, ist, dass es eben sich nicht nur auf Schutzgebiete bezieht, sondern tatsächlich auf alle Lebensräume, Lebensraumgemeinschaft, also auf alle Lebensräume, also zum Beispiel auch landwirtschaftlich genutzte Regionen, die natürlich auch Lebensräume darstellen. Genau, und das ist relativ einzigartig, dass es sich eben bei dieser Richtlinie jetzt auf alle Lebensräume auswirken soll und nicht nur auf Schutzzonen. Es ist natürlich die Frage, was kann das grundsätzlich, oder Dennis hat ja gefragt, was kann das im besten Fall für die Natur in Europa bedeuten in der Zukunft? So genau, wie das jetzt genau umgesetzt werden wird, das weiß man tatsächlich noch gar nicht, weil es ist jetzt so, dass die erstmal verabschiedet worden ist letztes Jahr. Ich glaube, im Juli oder im August ist diese Richtlinie eben verabschiedet worden. Und jetzt muss sie erstmal umgesetzt werden in nationales Recht, beziehungsweise eben erstmal so eine Art Handlungsplan eben erstellt werden auf der Ebene von jedem einzelnen Mitgliedsstaat, also in Deutschland, arbeitet da vor allem das Bundesministerium für Umweltschutz eben stark dran und wird jetzt eben Maßnahmen vorschlagen, wie diese Ziele erreicht werden können. Und dabei muss man jetzt zum Beispiel auch sagen, dass wenn der in der Richtlinie drinsteht, 30% sollen in einen besseren Zustand versetzt werden, bei 2030 zum Beispiel, mit dem Ziel, dass das 2030 umgesetzt ist, heißt das jetzt nicht, dass das in Deutschland unbedingt 30% sein müssen, sondern das ist auf die komplette Europäische Union bezogen. Das heißt, es wird sicherlich Länder geben, die da einen größeren Beitrag leisten und Länder, die einen geringeren Beitrag leisten. Wenn man auf dem beim Bundesamt für Naturschutz zum Beispiel gibt es einen, das werden wir auch in die Shownotes packen, eine ganz gute Q&A, also Frage-Antwort-Seite, wo man auch verschiedene Sachen nachlesen kann. Ist es schon so, dass Deutschland sagt, dass da ein angemessener Beitrag zum gemeinschaftlichen Ziel der Europäischen Union geleistet werden soll? Wie genau das dann natürlich aussehen wird, ist jetzt so die Frage. Und es ist natürlich auch die Frage, was für Referenzzustände werden zum Beispiel angenommen. Ja, also bei Renaturierungsmaßnahmen ist es ja erstmal so, dass man sich quasi den Zustand des Lebensraums anschaut, also einen Ist-Zustand aufnimmt und dann eben Referenzzustände hat. Also wie sollte dieser Lebensraum aussehen, ohne menschengemachte Einflüsse oder also wie wäre der natürliche Zustand in diesem Lebensraum? Und da ist es ganz oft so, dass dieser Orientierungszustand nicht so ganz klar ist, sondern es ist jetzt in dieser Verordnung eben reingeschrieben worden, dass es in einen Zustand von vor 70 Jahren zurückversetzt werden soll. Und da kann man jetzt natürlich erstmal sich fragen, inwieweit ist denn vor 70 Jahren kein menschengemachter Einfluss da gewesen? Also wir sind jetzt 70 Jahre zurückgerechnet. Das heißt, wir wären dann irgendwie in den 1950er, dann da ist natürlich auch schon ganz klar, dass wir massive Einflüsse von Menschen in unserer Natur, in unserer Umwelt hatten. Das heißt, das kann man erstmal schon mal anzweifeln und hinterfragen. Und dann ist es natürlich auch so, dass nicht immer unbedingt die Verluste der biologischen Vielfalt in den letzten 70 Jahren dokumentiert worden sind. Das heißt, wenn man auf den offiziellen Seiten von den Bundesministerien in Deutschland nachliest, dann wird da auch ganz klar gesagt, dass diese Orientierung am Zustand von vor 70 Jahren eben nicht verpflichtend ist. Und da ist dann eben so ein bisschen die Frage, was werden jetzt da für Referenzzustände angenommen und inwieweit werden da tatsächlich dann strengere Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt, ja oder nein? Das heißt, da muss man auch so noch so ein bisschen abwarten tatsächlich, wie ist jetzt wirklich die Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten. Aber die Frage von Dennis war ja eigentlich, was wäre das im idealsten oder im bestmöglichen Fall? Ich persönlich würde sagen, es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir Thomas mal nicht dazu auch hören können, aber ich persönlich würde sagen, dass es natürlich im besten Fall erstmal ein Riesengewinn darstellen wird. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass egal wie es umgesetzt wird, es besser ist, diese Richtlinie zu haben oder diese Verordnung zu haben, als wenn wir sie eben nicht hätten. Der Hintergrund ist einfach der, dass diese Richtlinien jetzt eben alle Mitgliedstaaten dazu verdonnern, kann man fast sagen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das alleine ist schon total viel wert, weil es eben einfach auf der politischen Agenda steht und sich auch die neue Bundesregierung damit eben auseinandersetzen muss und die Ministerien vermutlich auch einfach konstant an diesen Themen weiterarbeiten werden, unabhängig davon, wie die neue Regierung jetzt eventuell aussehen wird, weil viele Mitarbeiter in den Ministerien bleiben ja tatsächlich die gleichen, unabhängig davon, wer das Ministerium leitet. Das heißt, das ist erstmal gut, dass es das geschafft hat, dass diese Richtlinie verabschiedet worden ist und dass sie in Kraft getreten ist und dass sie eben, also jetzt Ende 2026, glaube ich, kann man eben erwarten, dass dann alle Mitgliedstaaten eben einen Plan vorlegen und ich glaube, dann kann man tatsächlich da viel, viel mehr zu sagen. Aber es ist natürlich grundsätzlich, wenn die Mitgliedstaaten das jetzt ernst nehmen und sich tatsächlich bemühen wollen, etwas für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Natur zu tun, auf jeden Fall eine Riesenchance, weil es da ja eben tatsächlich jetzt zum allerersten Mal nicht nur um Schutzgebiete geht, sondern eben um alle Lebensräume. Und das ist eben total wichtig, weil wir ja wissen, wie wichtig es ist, dass wir nicht vereinzelte Flickenteppiche haben von geschützten Gebieten, sondern dass wir grundsätzlich einen Zusammenhang von Lebensräumen haben, die einfach in einem guten Zustand sind. Und ich denke, sowas kann damit erreicht werden, wenn die Umsetzung eben ambitionierter ist und nicht gar nicht für voll genommen wird. Also ich glaube, da muss man erst noch ein bisschen abwarten. Und ich bin selber total gespannt zu sehen, wie das umgesetzt werden wird. In Deutschland und natürlich auch in anderen Ländern, nachdem ich in Dänemark lebe. Dänemark hat auch dafür gestimmt. bin ich auch da natürlich sehr gespannt, weil es in Dänemark tatsächlich nochmal so ist, dass der Zustand der Flächen, der Lebensräume wirklich total verstückelt und wenig naturnah bis gar keine naturnahen Lebensräume eigentlich vorhanden sind. Also Dänemark steht dann nochmal ein Stückchen schlechter da als Deutschland tatsächlich. Ja, also da bin ich wirklich gespannt, wie die einzelnen Länder das umsetzen und vor allem eben auch Länder wie Schweden zum Beispiel, die dagegen gestimmt haben. Da, das wird wirklich abzuwarten bleiben, wie das umgesetzt werden wird und inwieweit das da jetzt eine Hoffnung darstellen kann. Aber ich glaube, jetzt zumindest sind erstmal noch alle relativ euphorisch und freuen sich einfach darüber, dass es verabschiedet worden ist. Und genau, warten eben die Dinge, wie die Umsetzung erfolgt. Also so viel zu der Frage von Dennis. Ich hoffe, das war in deinem Sinne beantwortet. Und dann würde ich ganz gerne, auch wenn es jetzt zum Ende des Winters hin neigt und alle schon Frühlingsgefühle haben und auch ich mich schon total darüber freue, dass Frühblüher jetzt zu sehen sind und auch andere Arten man irgendwie sehen kann, nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar für alle Leute oder für alle ZuhörerInnen, die sich für das Thema Salz in unseren Gewässern interessieren. Ich war bei dem YouTube-Format von dem Alfred-Wegener-Institut, und zwar die Avis for Future heißt die junge Gruppe, die das organisiert. Ja, die haben ein Format Wissenschaft fürs Wohnzimmer, wo ich grundsätzlich einfach gerne einmal Werbung für machen wollen würde. Wissenschaft fürs Wohnzimmer könnt ihr jeden zweiten Donnerstag, auf YouTube tatsächlich live um 20.30 Uhr sehen. Und da gibt es verschiedene WissenschaftlerInnen, die ganz vielfältige Themen vorstellen. Und zwar in ungefähr 20, 30 Minuten das Thema eben erklären und vorstellen. Danach kann man live Fragen stellen. Für alle, die sich aber Donnerstagabends mit irgendwas anderem beschäftigen müssen oder können oder wollen, das Ganze wird auch aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt diese Episoden jederzeit euch anschauen und da einfach wirklich tollen Zugang zu wissenschaftlichem Kontext finden, der eben vorgetragen wird von den WissenschaftlerInnen, die selber an diesen Themen forschen. Und ich selber war zu Gast vor 2 Wochen auf diesem Kanal eben und habe über Salzeinträge, also über Salzbelastungen in unseren Gewässern gesprochen. Und wer sich das anschauen möchte, kann das jederzeit tun. Ich werde den Link ebenfalls in die Shownotes noch packen, also auf YouTube zu finden, Avis for Future. Und wenn man meinen Namen eingibt, würde man es auf jeden Fall sofort finden. Aber ich werde den Link auch nochmal in die Shownotes packen. Und ich würde da tatsächlich jeden zu aufmuntern oder zu animieren, sich das einmal anzuhören. Und jetzt nicht nur, weil ich persönlich finde, dass Salz ein wichtiges Thema ist, sondern weil es tatsächlich, und ich glaube, das kommt in dem Gespräch oder im Vortrag auch ganz gut rüber, dass es einfach ein Thema ist, das jetzt nicht nur wintergebunden ist, weil das sehen wir eben nicht nur einen Eintrag von Salz in unsere Gewässer hat durch zum Beispiel Straßensalz haben, was natürlich im Winter vor allem eingesetzt wird, sondern auch durch ganz viele verschiedene andere Prozesse, also zum Beispiel den Bergbau, zum Beispiel die Landwirtschaft, aber eben auch der Klimawandel und wie diese ganzen Faktoren eben unsere Salzkonzentrationen beeinflussen in unseren Gewässern. Darum geht es so ein bisschen in dem Vortrag und auch, was für Konsequenzen das für die Gewässer und die Lebewesen in den Gewässern hat. Also schaut gerne mal einmal rein und kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Und dann und das ist übrigens auf Deutsch. Für alle, die sich aber auch mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen, ich war auch noch zu Gast in dem Podcast Par Aqua. Das ist allerdings jetzt auf Englisch. Und da geht es auch nochmal um den Eintrag von oder grundsätzlich um die Bedeutung von Salzen in unseren Gewässern. Und wer sich das noch anhören möchte, den Link werde ich ebenfalls in die Shownotes packen. Also 2 Empfehlungen, wer sich für das Thema Salz in unseren Gewässern interessiert. Einmal auf YouTube bei dem Avis for Future Kanal Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Auf jeden Fall empfehlenswert, auch sonst mal reinzuschauen. Und dann eben der Par Aqua Podcast mit Joe Money. Das ist der Host, wo es auch nochmal um Salz geht. Genau, packe ich euch beides in die Shownotes rein. Und damit kommen wir auch schon erst zur Art der Woche und dann tatsächlich zu der Studie. Und zwar nachdem Thomas ja nicht da ist, habe ich gedacht, ich habe ja die absolute Narrenfreiheit. Und jetzt suche ich mir eins meiner Lieblingstiere aus. Und zwar ist es eins meiner Lieblingstiere schon in der Kindheit gewesen. Und zwar habe ich es geliebt, Schnecken zu sammeln. Die wurden natürlich gesammelt. Und wenn ich dann schlafen war, hat meine Mutter die abends wieder freigelassen. Das heißt, ja, genau. Und denen ist nichts passiert, sondern die sind dann wieder freigelassen worden. Und besonders geliebt habe ich Weinbergschnecken. Und es soll jetzt einmal um die Weinbergschnecke gehen. Jetzt habe ich natürlich den lateinischen Namen wieder verbaselt. Eine Sekunde, dann schaue ich einmal nach. Die Weinbergschnecke. Helix pomatia. Und Helix pomatia, also die Weinbergschnecke, ist die größte Landschnecke Mitteleuropas tatsächlich, die ein Gehäuse trägt. Und sie kann eine Länge von bis zu 10 cm erreichen. Wir haben sicherlich alle schon mal eine Schnecke gesehen. Am Ende des Kopfes befinden sich zwei lange Fühler und auf denen sind dann eben die Augen. Und die kann man tatsächlich als dunkle Punkte erkennen, wenn man so eine Schnecke mal gesehen hat. Also wenn man eine Weinbergschnecke sieht, dann weiß man in der Regel, dass man eine Weinbergschnecke sieht, weil die wirklich deutlich größer ist als unsere anderen Schneckenarten, die wir so in Deutschland haben. Genau. Dann ist es so, dass diese zwei, dass die Fühler grundsätzlich auch zum Tasten und Schmecken der, also die Schnecke hat nicht nur die zwei langen oben auf dem Kopf, wo die Augen dann sitzen, sondern eben noch zwei kleine Fühler unten, quasi da, wo wir denken würden, da ist erstmal ja so der Mund und die dienen eben zum Tasten und zum Schmecken. Und an der Seite von der Schnecke tatsächlich befindet sich das sogenannte Atemloch. Das Gehäuse von den Weinbergschnecken kann tatsächlich von dunkelbraun bis hellbraun gefärbt sein. Und das Gehäuse besteht aus Kalk. Das heißt, es schützt die Schnecke vor Trockenheit und auch vor Feinden. Und mit der Zeit wird dieses Gehäuse eben immer größer, weil die Schnecke am Gehäuserand immer ein Stück mehr dazu baut. Und jedes dazugebaute Stück ist dann als Streifen erkennbar. Das heißt, wenn man sich mal so ein Schneckenhaus genauer anschaut, sieht man eben diese verschiedenen Streifen. Und das sind eben die Streifen, die dazugekommen sind. Und die können sich tatsächlich auch nochmal so ein bisschen in einem Farbton unterscheiden. Und um dieses Haus zu vergrößern, soll die Schnecke tatsächlich Drüsen aus der sogenannten Randfalte ihres Mantels ab. Also aus diesen Drüsen sondern sie eine kalkhaltige Flüssigkeit ab. Und die erhärtet dann in der Luft. Genau. Der Lebensraum grundsätzlich ist relativ großflächig einzuordnen, also am Rand von Laub- und Mischwäldern kann man sie zum Beispiel finden, aber auch an Feld- und Straßenrändern, in naturbelassenen Gärten, Friedhöfen, Parks, an alten Mauern sowie in Gebüschen, also eigentlich überall dort, wo es Pflanzen gibt, viel Schatten und Feuchtigkeit. Und tatsächlich sollte der Boden relativ kalkreich sein, da sie den für den Bau des Gehäuses brauchen. Und das ist dann auch oft daran sieht man tatsächlich auch häufig, wie die sich so verbreiten, weil wir sie auch nicht überall in Deutschland haben, sondern eben häufig auf, eigentlich immer nur auf kalkreichem Boden. Es gibt manchmal auch Populationen, die in eher untypischen Regionen vorkommen. Das ist dann oft so, dass die angesiedelt worden sind durch Verschleppung von Menschen. Dann sind Weinbergschnecken grundsätzlich Pflanzenfresser. Das heißt, sie haben, Schnecken haben so eine Raspelzunge mit mehreren tausend Zähnchen. Die wird auch Radula genannt, diese Raspelzunge. Und arbeitet jetzt ähnlich wie so ein Schaufelbagger, kann man sich das vorstellen. Das heißt, sie raspelt tatsächlich Pflanzenteile ab. Und für den Kalk, den sie ja eben für den Bau ihres Gehäuses braucht, raspelt sie den tatsächlich von Steinen oder auch von Steinen kann sie den abraspeln oder eben auf den Boden aufnehmen. Genau. Dann ist die Weinbergschnecke grundsätzlich, ich finde grundsätzlich sind Schnecken schneller als man denkt. Sie kann tatsächlich etwa 3 Meter pro Stunde zurücklegen. Und die Fortbewegung produziert sie tatsächlich mit Drüsen an ihrem Fuß, also der sogenannten Kriechsohle. Sie produziert da einen Schleim und auf dem kann sie tatsächlich alle Hindernisse unbeschadet überkriechen, also selbst über die Klinge eines Messers. Genau. Sie kann sich grundsätzlich zurückziehen in ihr Haus und verstecken. Und das tut sie vor allem auch ganz gerne tagsüber, wenn die Luft zu trocken ist, um eben sich vor Austrocknung zu schützen. Das heißt, ähnlich wie andere Schneckenarten sieht man sie hauptsächlich bei höherer Luftfeuchtigkeit, gerade gerne, wenn es geregnet hat. Das heißt, ich bin als Kind eben auch gerade gerne nach dem Regen rausgegangen und habe dann Schnecken gesucht. Und dann ist es so, dass die Weinbergschnecke überwintert. Das heißt, sie zieht sich dann ebenfalls, wie wenn sie sich ausruht am Tage, in ihr Haus zurück und verschließt dann tatsächlich ihren Eingang mit einem richtigen Kalkdeckel. Und der ist luftdurchlässig. Sie verfällt dann in sogenannte Kältestarre und durch steigende Temperaturen im Frühjahr und auch durch steigende Feuchtigkeit, im Frühjahr wird sie dann wieder aufgeweckt, stößt diesen Deckel ab und kann herauskriechen und quasi das Jahr verbringen. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Deckel, weil da ja so viel Kalk, oder es ist ja ein Kalkdeckel, und das ist eben eine relativ wertvolle Ressource für die Weinbergschnecke, wird danach dann tatsächlich aufgefressen. Oder meistens zumindest. Die Weinbergschnecke ist außerdem ein Beutetier natürlich. Füchse, Kröten, Frösche, Igel, Dachse, Wildschweine, Krähen. Ja, die essen alle die Weinbergschnecke. Und dann kann die Lebenserwartung so einer Weinbergschnecke tatsächlich in der freien Wildbahn so um die 10 Jahre, manchmal bis zu 20 Jahre betragen. Und in der menschlichen Haltung tatsächlich bis zu 30 Jahre. Also das ist schon ziemlich alt. Und dann kommen wir zu den zwei wirklich interessanten Fakten, womit wir dann auch gleich zur Studie übergehen können. Und zwar ist die Weinbergschnecke, wie alle anderen Schnecken, ja ein Zwitter. Das heißt, sie hat männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Und kann sich somit quasi selber befruchten, also ist alleine fortpflanzungsfähig. Und zwar ist sie das ab etwa 3 Jahren. Es heißt jetzt aber nicht, dass Weinbergschnecken sich nur mit sich selber fortpflanzen, sondern sie pflanzen sich tatsächlich auch mit anderen Schneckenarten oder nicht mit anderen Schneckenarten, sondern mit anderen Weinbergschnecken fort. Und das erkennt man dann tatsächlich ganz gut daran, dass sie sich quasi gegeneinander so ein bisschen aufrichten, also quasi Kopf an Kopf, und dann wird das Geschlechtsorgan, das ist so eine Art Nadel, tatsächlich in die Kriechsohle der anderen Schnecke überführt, und darüber werden dann eben Gene vererbt. Genau. Und es führt dann eben zu einer Rekombination und zu einer genetisch neuen Schnecke. Weil wenn die Tiere sich nämlich mit sich selber verpaaren, dann wird es ja da keine neuen Genkombinationen geben. Das führt mich auch schon zu einem interessanten Fun Fact, den ich tatsächlich auch nicht wusste. Weil die Weinbergschnecke, wie tatsächlich fast alle Schnecken, sind tatsächlich rechts gedreht. Das heißt, wenn man sich so einen, wahrscheinlich welche Schnecke, aber vor allem eine Weinbergschnecke jetzt findet, darum auch jetzt vielleicht die Art als Art der Woche, die Weinbergschnecke, weil die natürlich jetzt langsam wieder da sind. Das heißt, man kann sie jetzt langsam wieder finden. Schaut mal auf das Häuschen und guckt euch mal an, in welche Richtung sich das Häuschen dreht. Und zwar ist es so, dass die allermeisten Schnecken tatsächlich Rechtsdrehungen haben. Also wenn ihr auf das Häuschen schaut, dann sind das Rechtsdrehungen. Und es ist jetzt so, dass 99,999% der Weinbergschnecken tatsächlich Rechtsträger sind, beziehungsweise eben rechts gedreht sind. Und diese Anomalie, dass eine linksgewundene Schnecke gefunden wird, beziehungsweise überhaupt existiert, ist wirklich unfassbar gering. Manche WissenschaftlerInnen sagen sogar irgendwie 1 in 1 Million. Also es ist wirklich verschwindend gering, dass man diese links gedrehten Schnecken findet. Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Das wusste ich auch nicht. Damit einhergeht nämlich auch eine Anordnung der Organe innerhalb des Gehäuses. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach irgendwie nur so ein optisches Ding ist, dass das Gehäuse links gedreht ist oder rechts gedreht ist, sondern die Organe sind eben auch anders angeordnet. Und das führt tatsächlich dazu, dass die links gedrehten Schnecken sich nicht mit rechts gedrehten Schnecken fortpflanzen können. Das heißt also, so eine Schnecke, wenn sie jetzt einer aus einer Million links gedreht ist, kann sich mit keiner, wird wahrscheinlich nie auf irgendeine andere Schnecke treffen, die links gedreht ist und sich dann eben fortpflanzen können, sondern ist immer eben auf die eigene Fortpflanzung mit sich selbst quasi angewiesen. Also kann es da eigentlich nicht zu einer Verpaarung kommen. Jetzt haben aber WissenschaftlerInnen in England sich dafür interessiert, wie wird denn das eigentlich vererbt? Also wie kommt es denn eigentlich dazu, dass wir linksgedrehte Schnecken, Weinbergschnecken haben? Und das Ganze ist gestartet mit einem Zufallsfund. Und zwar heißt diese Schnecke Jeremy. Ist natürlich, also Schnecken sind Zwitter, das heißt ungeschlechtliche Namen wären hier eigentlich wirklich sinnvoll. Genau, Jeremy ist dann eingesammelt worden und dann ist ein Aufruf gestartet worden, findet weitere linksgedrehte Schnecken, weil die Forscher sich immer für interessiert haben, wie wird denn diese Linksdrehung quasi vererbt. Und auch da ist man eigentlich erst rausfinden können, wie viele Nachkommen werden überhaupt produziert, die linksgedreht sind, wenn die Eltern auch linksgedreht sind. Genau. Und dann haben die WissenschaftlerInnen eben einen Aufruf gemacht und es sind, ich glaube, tatsächlich ganz zwei weitere linksgedrehte Schnecken gefunden worden. Ich glaube, eine kam aus Mallorca, das war Tomeo. Und die andere linksgedrehte Schnecke hieß Lefty. Ich weiß gar nicht mehr, wo die gefunden worden ist. Also auf jeden Fall sind zwei weitere linksgedrehte Schnecken gefunden worden. Tatsächlich hat sich dann keine von den beiden mit Jeremy erstmal verpaart, sondern Lefty und Tomeo haben das Ganze untereinander ausgemacht. Zu einem späteren Zeitpunkt haben dann allerdings Tomeo und Jeremy auch nochmal Nachwuchs erzeugt. Und das Ganze ist interessant. Es ist rausgefunden worden, dass von diesen Nachkommen, die insgesamt, also es ist über 3 Jahre hat das stattgefunden, dieses Experiment. Und insgesamt sind 4 Generationen von Schnecken mit ungefähr 15.000 Eiern gelegt worden. Und die sind dann, also diese ganzen Nachkommen sind eben untersucht worden. Das heißt, es ist wirklich ein relativ großer Datensatz mit diesen ganzen Schneckeneiern und Schneckennachkommen. Und dieses Ganze ist veröffentlicht worden 2020 in der Fachzeitschrift Biology Letters. Wird natürlich auch die Studie, den Link packe ich euch auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Und zwar ist jetzt herausgefunden worden, dass die wirklich große Anzahl der Nachkommen von diesen beiden linksgedrehten Schnecken aber rechts gedreht war. Also so, wie es normalerweise eben sein sollte, rechts gedrehte Häuser. Und lediglich 1,7% waren ebenfalls links gedreht. Die Forscher haben sich dann eben dafür interessiert, wie wird das Ganze jetzt vererbt, also dominant oder rezessiv. Und das würde ich ganz gerne einmal kurz erklären. Also wir stellen uns zwei Elterntiere vor mit jeweils 2 Genen. Und entweder ist das ganz, wenn es dominant vererbt wird, diese Linksdrehung, dann ist es so, dass es ausreichen würde, wenn quasi nur eins von diesen 2 Genen den Träger für die Linksdrehung hat. Das heißt, wir haben einen Träger für die Linksdrehung pro Elterntier und einen Träger für die Rechtsdrehung pro Elterntier. Und sobald quasi einer von den Elterntieren die Linksdrehung, also das linksdrehende Gen weitergibt, hat eben der Nachwuchs eben dieses linksdrehende Gen von dem einen und vielleicht das rechtsdrehende Gen von dem anderen. Das wäre jetzt, wenn es dominant vererbt werden würde. Das heißt, ein Gen von einem der beiden Eltern würde ausreichen, wenn das linksdrehend ist. Und es ist egal, welches Gen von einem anderen Elternteil weitergegeben wurde, das linksdrehende oder das rechtsdrehende. Dann ist der Nachwuchs immer linksdrehend. Und wenn jetzt das Ganze rezessiv vererbt werden würde, dann wäre es so, dass wenn jetzt die Elterntiere linksdrehend sind, beziehungsweise Träger des linksdrehenden Gens wären, das heißt, es würde auftreten, wenn wir 2 rechtsdrehende Eltern hätten, und dann wäre rechtsdrehend dominant und linksdrehend eben rezessiv, dann ist es so, dass tatsächlich nur 25% des Nachwuchses linksdrehend wäre, weil beide Gene eben mit der gleichen Wahrscheinlichkeit weitergegeben werden würden. Das heißt, beide Elterntiere müssten das linksdrehende Gen weitergeben. Und das tut jedes Elterntier eben mit 50% Wahrscheinlichkeit. Und das führt dann dazu, dass 25% des Nachwuchses nur linksdrehend wären. Also müssten beide das rezessive Gen, also das unterlegene Gen, erhalten. Genau. Und dann würde es aber im Fall, wenn das tatsächlich jetzt rezessiv vererbt werden würde, dann müssten jetzt ja beide Eltern, also Jeremy und Tomeo, tatsächlich Träger, also 2-mal Gene also das heißt, beide Gene müssten linksdrehende Gene sein und nicht ein linksdrehendes und ein rechtsdrehendes. Das heißt, der komplette Nachwuchs müsste eigentlich linksdrehend sein. Das war nicht der Fall. Und es ist aber eben auch nicht der Fall, dass das Gen dominant vererbt wird, weil dann hätte es ja durchaus sein können, dass eben ein Gen von diesen zwei Genen ausreicht, um linksdrehend zu sein. Aber dann hätten tatsächlich ja auch viel, viel mehr linksdrehende Nachkommen dabei rumkommen müssen. Dadurch, dass es jetzt aber eben nur ein ganz geringer Anteil war von nämlich diesen 1,7%, haben die WissenschaftlerInnen daraus geschlossen, dass es sich eben da nicht um diese klassische dominant-rezessive Vererbung handelt, sondern ganz offensichtlich oder vermutlich um ein spontanes Auftreten. Und wie genau das jetzt tatsächlich abläuft, ob das immer die gleiche Mutation zum Beispiel in irgendeinem Gen ist, die dazu führt, dass die Schnecken linksdrehend sind oder aber es zum Beispiel mit irgendwelchen Umweltauswirkungen zusammenhängt, das ist eben nicht so ganz, das ist jetzt bis heute eigentlich noch nicht geklärt worden. Es kann auch sein, dass es irgendwelche Schritte in der Entwicklung gibt, die dann dazu führen, zum Beispiel induziert durch die Umwelt zum Beispiel, dass dann linksdrehende Schnecken dabei rauskommen. Das fand ich so an sich erstmal ganz spannend. Ihr könnt hier mal darauf achten, in welche Häuser oder in welche Richtung sich die Häuser von den Weinbergschnecken so drehen, die ihr so da draußen findet. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in den April und beim nächsten Mal hören wir uns wieder mit in alter Gewohnheit mit Thomas wieder und tatsächlich auch mit einer ganz spannenden Gästin. Also schaltet auf jeden Fall ein in 14 Tagen und bis dahin einen guten Start in den April.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.